Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 63. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Einziger Tagesordnungspunkt dieser Sitzung ist das Fachgespräch zum Thema effiziente und nachhaltige Wassernutzung. Wir haben zwei Sachverständige eingeladen, die dankenswerterweise unserer Einladung auch gefolgt sind. Sie sind beide hier im Sitzungssaal anwesend. Zu meiner Rechten Herr Thilo Panzerbieter, Sprecher des WASH-Netzwerkes, und Herr Michael Simon von Blue Activity GmbH. Ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Wie Sie es gewohnt sind, werde ich unsere beiden Sachverständigen zunächst kurz vorstellen. Herr Thilo Panzerbieter ist Mitbegründer und Sprecher vom WASH-Netzwerk und Geschäftsführer der German Toilet Organization e.V. Der Dreiklang WASH steht für Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Im WASH-Netzwerk haben sich 29 deutsche Nichtregierungsorganisationen aus der humanitären Not- und Übergangshilfe und der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zusammengeschlossen. Die Idee für die Gründung der German Toilet Organization entsprang 2004 während Arbeiten zum Wiederaufbau nach dem Tsunami in Südostasien. Herr Thilo Panzerbieter ist Experte auf dem Gebiet der nachhaltigen Sanitärsysteme. Nach dem Studium der Ingenieurwissenschaften in Berlin und Stockholm hat er an verschiedenen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe, insbesondere auf dem Gebiet der nachhaltigen Sanitärsysteme, teilgenommen. Herr Michael Simon ist Chief Technical Officer und Co-Founder der Blue Activity GmbH. Blue Activity ist ein 2021 gegründetes Start-up aus Heidelberg, das sich mit der Ressource Wasser intensiv auseinandersetzt. Das Thema Nachhaltigkeit mit Fokus auf der Ressource Wasser ist die Kernkompetenz des Start-ups. Mit innovativen Technologien bietet es Lösungen an, um Gefahrstoffe zu vermeiden und die effiziente Nutzung von Wasser zu fördern. Dabei werden Biozide eingespart und die Ressource Frischwasser geschont. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, noch kurz einige organisatorische Hinweise. Die Positionspapiere von Herrn Simon und von Herrn Panzerbieter sind als Ausschussdrucksachen 2026-108 und 109 verteilt. Und sowohl die Präsentation von Herrn Panzerbieter als auch von Herrn Simon werden im Nachgang zur Sitzung als Ausschussdrucksache 2026-111 und 112 verteilt und auf der Homepage veröffentlicht. Die Sitzung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und auf Kanal 3 übertragen. Im Nachgang ist die heutige Sitzung in der Mediathek des Bundestages und auf der Website des Beirats zu finden. Die Sitzung wird zur Erstellung eines Wortprotokolls mitgeschnitten. Die Sachverständigen erhalten für das Eingangsstatement jeweils 10 Minuten. In der anschließenden Fragerunde werden die Fragen direkt von den angesprochenen Sachverständigen beantwortet. Das heißt, wenn Sie Ihre Frage formulieren, wäre es schön, wenn Sie direkt adressieren würden, an wen von beiden sie gerichtet ist. Für Fragen und Antworten stehen Ihnen wie gewohnt insgesamt 5 Minuten zur Verfügung. Eine Uhr läuft wie immer auf dem Bildschirm mit. Ich schaue mal in die Runde. Widerspruch, Proteste und Hinweise sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Und wir haben verabredet, dass Herr Simon mit seinem Eingangsstatement beginnen wird. Und inzwischen ist alles vorbereitet. Das ist der Fall. Dann können wir loslegen. Sehr geehrter Herr Simon, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Die Blue Activity, wie gesagt, hat sich 2021, Mitte 2021 gegründet. Und wir sind unterwegs indessen, dass wir versuchen, in der Industrie an offenen Kühlsystemen den hohen Biozideinsatz völlig zu eliminieren. Wir können das schaffen in dem Sinne, dass wir nämlich mit Mikroorganismen das System, die Systeme so sauber fahren, dass wir das Biozid überhaupt nicht mehr brauchen. Wir benötigen es einfach nicht mehr. Und somit können wir die Ressource, sprich Biozid, definitiv rausradieren, aber auch Wasser einsparen. Weil wenn die Systeme sauberer sind durch die Reinigung mit den Mikroorganismen, werden sie auch energieeffizienter. Das heißt, komme ich gleich dazu in der nächsten Slide, wie das Ganze funktioniert. Aber hier steht jetzt doppelte Ressourcenschonung. Was meinen wir damit? Also Wasser, Energie habe ich gerade erwähnt und auch kostenreduzierend. Das ist ein Nebeneffekt für die Industrie, der sehr, sehr wichtig ist, weil innovative Sachen und neue Sachen sind oft teurer als das, was Sie jetzt kennen. Und wenn wir die Ressource Geld auch noch sparen können, dann sind Sie natürlich, springen Sie darauf an. Und das wäre der nächste Punkt. Wir haben mittlerweile 11 Systeme mit unserer Lösung am Laufen. Und wenn wir das mit unseren 11 Systemen hochrechnen, kriegen wir es hin, in Deutschland 14% unseres Trinkwasserbedarfs zu reduzieren. Und das nicht nur einfach reduzieren, sondern wir können das Wasser sogar wiederverwenden. Wir haben vom Land Sachsen-Anhalt mittlerweile eine Genehmigung, dass das Unternehmen, dort ansässige Unternehmen, das Wasser nicht mehr der Abflut, also sprich den Abwasser, zuführen muss, sondern es kann es auf seinem Gelände versprühen, also sprich dem Grundwasser wieder zur Verfügung stellen. Und somit ist der Kreislauf Zirkularität gewährleistet. Also wir kriegen das Wasser wieder Richtung Grundwasser und brauchen es nicht noch aufwendig wieder klären. So sauber können wir das Wasser reinfahren und auch wieder raus aus dem System, ohne Belastung von Bioziden. Wie sieht denn die aktuelle Situation aus, die wir haben? Wir haben einen Klimawandel, das wissen wir alle. Das heißt, wir kriegen andere Zustände. Das heißt aber auch, wir brauchen mehr Kühlung, weil wir schlussendlich wärmer werden. Und wenn man dann überlegt, dass wir weltweit kleiner 7% Süßwasser haben und davon haben wir zur Verfügung kleiner 1% als Trinkwasser. Klar werden die Pole langsam wegschmelzen und wir werden das, aber es geht ins Meer. Wir haben das nicht zur Verfügung und die Ressource Wasser wird immer weniger werden. Und in Deutschland sind wir noch komfortabel ausgestattet damit. Aber in anderen Ländern sieht es halt schon viel, viel anders aus. Und deswegen sind wir auch hier, um das Bewusstsein dafür einfach nochmal hervorzurufen. Zu sagen, wir müssen auf dieses Wasser, das kostbare Gut, was wir haben, was schlussendlich ein Nahrungsmittel ist, kostbar mit umgehen. Der nächste Punkt sind, über 90% der Oberflächenwässer sind im unzugenügenden Zustand. Die Zahl kommt nicht von uns, sondern das hat das UBA gemacht. Und schlussendlich will man über die deutsche Wasserstrategie ja auch daran arbeiten. Das ist ja auch gut so, dass Sie daran arbeiten. Da sind wir schon, von Ihrer Seite her sind Sie da schon auf richtigen Weg, das Ganze zu machen. Und das möchten wir einfach nur von unserer Seite gerne mit forcieren. Der nächste Punkt ist, dass wir dann mal gucken, wie viel Wasser brauchen wir als Personen, als Haushalte und wie will die Industrie. Und die Industrie ist der größte Wasser, der durstigste in Deutschland. Wir haben 3/4 des Wasserbedarfs geht auf die Industrie. Und genau in dem Punkt sind wir drin, wo wir sagen, wir können der Industrie helfen, deutlich Wasser zu sparen, aber auch gar nicht erst zu belasten. Gut, würde ich noch mal eine Seite weitermachen. Weiter zu der aktuellen Situation weltweit. Haben wir 1,6 Millionen Tonnen Biozide im Einsatz im Jahr. Also Gifte. Es sind Gifte, die in unserer Natur abgegeben werden, schlussendlich. Und jetzt steigt jedes Jahr größer 2%. Warum? Weil diese Mikroorganismen, die Bakterien, resistenten, die ziehen sich immer noch einen Pullover an und noch einen Pullover über. Und das Biozid schafft seine Wirkung nicht mehr. Das heißt aber schlussendlich, dass wir damit immer einen steigenden Bedarf haben. Und wir arbeiten immer gegen die Natur. Wieso arbeiten wir denn gegen die Natur? Lass uns doch lieber mit der Natur arbeiten, nämlich mit den Mikroorganismen, die wir einsetzen. Heißt aber schlussendlich auch, dass die Biodiversität dadurch leidet und erhöhte Wasserverbrauchsmengen stattfinden, weil wir über Biozide auch Inhaltsstoffe eintragen in das Wasser, was die chemischen Parameter erhöht und wir schneller das Wasser wieder aus dem System rausholen müssen. Und das ist der Punkt, wo wir hin müssen. Und die Firmen oder die Industrie ist dazu angehalten, ja über die ESRS, sprich über die europäischen Richtlinien, nachhaltiger zu werden. Und wir können hier einen Riesenbaustein in puncto Wasser dazu geben. Hier nochmal die Problematik mit dem Biozid. Veränderung der Wasserinhaltsstoffe hatte ich eben schon erwähnt. Limitierung der Eindickungszahl, also sprich, man konzentriert das Wasser auf, ist durch die Zusatzstoffe, die Salze, die eingetragen werden, stark limitiert. Das findet bei uns nicht statt. Es gibt technische Lösungen, aber die funktionieren nur punktuell. Und damit habe ich nur eine punktuelle Lösung, aber nicht das ganze System, was ich behandeln kann. Ich kriege nur eine Symptombehandlung schlussendlich. Abwassergrenzwerte, die werden immer stärker. reglementiert und ich brauche aber immer mehr Biozid. Das ist konträr. Ich kriege das Ganze nicht voneinander. Und das wird für die Industrie immer schwerer. Und deswegen hatten wir nach einer Lösung gesucht und die haben wir schlussendlich gefunden. Und das heißt, in dem Sinne, wir fahren Mikroorganismen in ein System, in die Systeme rein, reinigen damit das System. Das System wird immer sauberer, die Biofilme lösen sich aus dem System und die schadhaften. Und das System wird sauberer. Und ich kann ohne Gefahrstoffe so ein System betreiben und das Wasser schlussendlich anschließend auch wiederverwenden. Das geht bis hin zur Gefahrstoffvermeidung, die die EU sowieso vorschlägt. Warum machen wir das Ganze überhaupt mit diesen vielen Bioziden? Es gibt in Warstein Vorfälle von Legionellenausbrüchen. Da waren 3 Tote, 160 Erkrankte in Ulm, in Jülich, in Stuttgart gerade Ende letzten Jahres. Deswegen hat der Gesetzgeber schlussendlich die 42. BIMSCH auf den Weg gebracht, um die Gefahrenabwehr von Legionellen durch offene Kühlsysteme zu vermeiden. Heißt im Umkehrschluss, die müssen hygienegerecht betrieben werden. Dieses hygienegerecht betrieben heißt genauso, dass man Unmengen von Bioziden versenkt in diesen Systemen, um das zu gewährleisten. Und das wird steigen. Wie eben schon erwähnt, jedes Jahr werden die Biozideinsätze mehr. Und die fahren wir schlussendlich in unsere Umwelt. Und das kann nicht der Weg sein, wo wir irgendwann, wo soll das Rad enden? Also von daher ist es so, dass wir einen neuen Weg gesucht haben und schlussendlich jetzt mittlerweile schon an 11 Systemen, auch in der Großindustrie, in Chemieparks im Einsatz haben und dass die Kunden dort super happy sind, bis hin dazu, dass das Wasser wieder verwenden wird. Hier nochmal ein Überblick. Der bekannte Weg, links Wasserquelle, die Industrie. Und die Industrie muss gekühlt werden, da sitzt ein Kühlturm und rechts gebe ich mein Abwasser ab. Schlussendlich in der Mitte, in dem Kreislauf, muss ich Biozid zugeben und dieses werde ich auch irgendwann ans Abwasser wieder abgeben. Unser neuer Weg ist gar nicht schlimm und gar nicht schwer umzusetzen. Ich tausche einfach das Biozid aus gegen unsere Mikroorganismen und schon sind sie bedeutend angenehmer unterwegs in puncto dessen, dass sie keine Schadstoffe mehr und Gefahrstoffe mehr ins Wasser eintragen. Hier mal nur ein Bild aus dem Stahlwerk nach 5 Monaten Betrieb. Sie sehen es einfach nur farblich, das sagt jetzt nicht viel aus, aber farblich, wie das Wasser sich nach 5 Monaten geändert hat, vorher mit Biozid behandelt, rechts jetzt, wie es bei uns aussieht. Was sind das jetzt alles für Vorteile, die sich daraus generieren? Wir haben eine hundertprozentige Substitutionsmöglichkeit, die Gefahrstoffe rauszunehmen. Und wir haben es geschafft, bei den Systemen, die bei uns laufen, die Kosten um bis zu 47% zu reduzieren. Was schlussendlich heißt, auch dass das Wasser weniger verbraucht wird, weil wir das Wasser länger in den Systemen halten können und somit weniger Frischwasser reingefahren wird. Also haben wir dort ein ökonomisches wie auch ökologischen Vorteil, den wir da bilden können. Die Aussage der Industrie selber habe ich jetzt vorgestern gerade gehört. Verzahnung der beiden Punkte für eine grüne Transformation. Genau das ist der Punkt. Da müssen wir ran. Und das ist der Part, wo wir hinwollen, um umweltbewusst mit der Ressource Wasser umzugehen. Hier nochmal die Nachhaltigkeitsvorteile, wo wir überall in den ganzen Punkten arbeiten können und Vorteile generieren können. Ich habe meine Seite verloren, Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade. Also von daher wäre das für die Natur der richtige Weg und von daher kann ich hier jetzt gerade mal weitermachen, um das ein bisschen zu beschleunigen. Unser Impact, das wir bis jetzt seit Mitte 2021 erreicht haben, sind 590.000 Kubikmeter Wassereinsparung, 93 Tonnen Biozid. Das ist zu der globalen Verbrauch relativ wenig. Aber wir sind ja auch erst kurz dabei. Somit können wir diese großen Ziele, die wir alle haben, die globalen Nachhaltigkeitsziele, SDG, ESG, CSRD und so weiter, alle auch damit bedienen. Ja, warum sind wir auch noch hier?
Wo
Ja, genau, das wäre die letzte Seite jetzt. Das ist, das ist die letzte Seite. Deswegen wollte ich nur, da das alles unser Trinkwasser ist, beziehungsweise unser Nahrungsmittel, wäre es schön, wenn dieser Punkt Wasser auch in Deutschland mehr in den Fokus kommt. Vielleicht kann man auch irgendwie eine Kreierung machen, dass man sagt, Mensch, baut doch Prämien dafür, dass die umstellen, dass sie diese Biozide gar nicht mehr brauchen. Es gibt eine Lösung. Wir haben sie. Das wäre das, was ich in meinem Beitrag gerne dazu beitragen möchte.
Ein herzliches Dankeschön. Wir kommen darauf ja gleich zurück.
Ja.
Und da schließen sich sicherlich eine Reihe Fragen an.
Ja.
Aber jetzt hören wir zunächst den Impuls von Herrn Panzerbieter. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, Mitarbeitende im Bundestag, Gäste, guten Abend. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich, aber das ist nicht meine Uhr, ne?
Nee.
Gut, sonst hätte ich jetzt ein Problem, vorbei. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich heute hier einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, als Inspiration für Ihre wichtige Arbeit. Denn es braucht in der Tat eine sehr starke gemeinsame Anstrengung, um die globale Wasserwende hinzubekommen. Und erlauben Sie mir am Anfang vielleicht ein paar Worte zu dem Wash-Netzwerk, dessen Sprecher ich bin. Das Wash-Netzwerk ist ein wachsendes Netzwerk. Jetzt sind wir schon 30, vorhin in der Vorstellung waren es 29 Organisationen, die sich weltweit engagieren für das Thema Wassersanitärhygiene. Wir tun das in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir tun das in der humanitären Hilfe und dem, was dazwischen liegt. Wir bündeln unsere Expertise, um bestmöglich vor Ort zu implementieren, aber auch um den Dialog mit der Politik zu suchen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und vielleicht nur zur Einordnung, unser Netzwerk setzt, also diese Partner, ungefähr 80% der Mittel um, die im BMZ für den Bereich Wasser, Sanitär, Hygiene an die Zivilgesellschaft vergeben werden. Wasser- und Sanitärversorgung sind Menschenrechte. Es handelt sich um ein zentrales Element der Daseinsvorsorge, ein unverzichtbares Fundament für nachhaltige und kommunale Entwicklung. Und dennoch ist der Ist-Zustand inakzeptabel. Wir sehen hier in der Mitte das Nachhaltigkeitsziel, das Sustainable Development Goal 6. Linker Hand die Zahlen, die man da oben sieht, 2,1 Milliarden und 2,5 Milliarden für Wasser- und Sanitärversorgung sind die erreichten Zugänge in den letzten 23 Jahren. Also es wurde was erreicht. Die roten Zahlen, die man allerdings unten sieht, die größeren Zahlen, sind die, die wir bis zum Ende der SDGs in den nächsten 6 bis 7 Jahren erreichen wollen. Also es ist viel zu tun. Und dabei zeigt sich die Klimakrise als Wasserkrise und macht die Situation noch schwieriger. Mit verheerenden Auswirkungen genau für die vulnerablen Gruppen. Wir könnten einen Teil des unzureichenden Fortschritts bei SDG 6 durch Mittel der Klimafinanzierung aufholen. Das tun wir aktuell aber leider nicht. Nur 3% der weltweiten Klimafinanzierung fließt in den Wassersektor. Und dabei leidet aber schon Hälfte der Weltbevölkerung jetzt Teile des Jahres unter schwerer Wasserknappheit. Der Klimawandel verschärft die Situation und führt zu vermehrten Dürren und Überschwemmungen. 90% aller Extremwetterereignisse sind heute wasserbedingt. Und immer mehr Menschen verlieren dadurch ihre Lebensgrundlage, leiden unter Hunger und unter wasserbasierten Krankheiten. Bis 2030 droht ein, hier vorne steht es, Fehlbedarf von benötigtem Frischwasser von 40%. Das ist in der gedruckten Folie vielleicht nachgebessert worden. Und dieses Bild hier gibt einen Einblick in die bedeutendsten Dürren und Überschwemmungen in 2022. Es soll einfach nur deutlich werden, die Folgen spürt die Bevölkerung nicht nur im Sahel, nicht nur im östlichen Afrika oder in der MENA-Region. Nein, die Auswirkungen sind global zu spüren, wie man hier erkennen kann. Und auch die Katastrophe im Ahrtal zeigt, die Klimakrise ist eine Wasserkrise. Hier zu viel und da zu wenig. Und man muss anerkennen, dass Wasser durch alle Ziele der globalen Nachhaltigkeitsagenda fließt. Das SDG 6 misst, wir haben es vorhin gesehen, als Indikator den Zugang von Personen, die Zugang haben zu Wasser- und Sanitärversorgung. Aber die positive Wirkung oder in unserem Versagensfall die Konsequenzen werden in den anderen SDGs gemessen. Fehlt Wasser, gibt es keine Nahrung. Fehlende Wash-Versorgung resultiert durch Durchfallerkrankung oder Wurmbefall tatsächlich auch darin, dass Menschen Unterernährung, Mangelernährung leiden, weil die Kalorien durch sie durchrauschen in der Form von Durchfall. Auswirkungen auf die Gesundheit. In den letzten Jahren gab es Choleraausbrüche in jeweils 30 bis 40 Ländern bis in den Libanon hinein und Syrien. Das ist untypisch. Der Klimawandel verstärkt die Prävalenz von vernachlässigten Tropenkrankheiten und lässt die Gefahr von weiteren Pandemien steigen. Viele Frauen und Kinder trifft Wasserarmut am härtesten, da sie Wasser über lange Strecken schleppen, statt ein Einkommen zu verdienen oder dass Kinder in die Schule gehen. So, ich könnte jetzt noch die ganze Liste der SDGs fortsetzen, spring aber mal zu SDG 16, denn nicht umsonst stuft das World Economic Forum Wassersicherheit seit 2015 als eins der Top 5 globalen Risiken für politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität ein. Und genau das erleben wir. Fragilität und Konflikte, bei denen Wasser eine Rolle spielt, nehmen zu. Im Sudan, Äthiopien, Niger, Palästina, Jemen. Und weil Wasser überlebensnotwendig ist, wird es leider auch als Kriegswaffe missbraucht, wie in der Ukraine. Ob all dieser Wirkung, besagt auch der neue World Water Report, dass 10% der globalen Migration zwischen 1970 und dem Jahr 2000 auf Wasserdefizite zurückzuführen war. Dieser Anteil wird in Zeiten des Klimawandels sicherlich steigen oder ist schon gestiegen. Kommen wir also zu praktischen Lösungen. Unversorgte Menschen brauchen dringend Zugang. Der Weltklimarat unterstreicht seit 2014, dass die Bereitstellung von Wasser- und Sanitärversorgung eine der effektivsten Maßnahmen zur kurzfristigen Verringerung von Verwundbarkeit gegenüber Klimafolgen darstellt. Wassernutzung muss so reguliert werden, dass die Industrie und Landwirtschaft nicht den Wasserzugang für ansässige Bevölkerungsgruppen einschränkt. Wasser und auch Abwasser lässt sich in kleineren dezentralen Systemen viel besser wiederverwerten. Und unsere zentralen Abwassersysteme, die wir haben, die viel Wasser für den Transport unserer Exkremente verschwenden, sind sicherlich kein gutes Vorbild für die Welt. Dennoch werden die größten Budgets und Kredite der KfW in große zentrale Systeme weltweit investiert. Und an vielen Orten braucht es aber eher dezentrale Lösungen, teils wasserlose und teils kostengünstigere Systeme. Wasserressourcenmanagement sowie die Minimierung von Verlusten durch leckende Rohrleitungen oder auch verschwenderischer Verbrauch in der Landwirtschaft sind natürlich auch von Bedeutung. Die Nutzung verschiedener Quellen und eine verantwortliche Grundwasserbewirtschaftung erhöht darüber hinaus die Resilienz. Politisch gesehen sorgen vernachlässigte Systeme für Vertrauen in die lokale Regierung und Verwaltung. Und deswegen, die sie zu haben, trägt zur Stabilität bei. Insbesondere möchte ich aber den unteren Punkt betonen, dass gerade in Zeiten knapper Mittel eine konsequente Orientierung an den Menschenrechten essentiell ist. Gemäß den Daten des BMZ fließen lediglich 16% der Wash-Finanzierung im BMZ in die am wenigsten entwickelten Länder der LDCs. Nur 30% der Mittel werden auf Basisversorgung im Bereich Wasser investiert. Und als Zivilgesellschaft ist das eindeutig zu wenig, um die marginalisierten Zielgruppen zu erreichen. Mittel sollten genau da eingesetzt werden, wo sie den größten Hebel entfalten. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Drittel der Gesundheitseinrichtungen weltweit, da kann sich eine behandelnde Ärztin oder Arzt nicht die Hände waschen, bevor sie den Patienten behandelt, das sind buchstäblich Krankenhäuser. Und an Schulen könnten Orte der Verhaltensänderung sein, aber ein Drittel der Schulen hat keine Toiletten. Das heißt, wenn man wenig Mittel hat, dann bitte an solchen Orten mit großem Hebel investieren. Da sollte man Prioritäten setzen. Kommen wir also zu einigen politischen Forderungen oder Lösungen. Der Zugang zu Wash sollte als besonderer Hebel für die SDGs priorisiert werden. Das Thema sollte in sektorübergreifenden Prozessen verankert werden. Und insbesondere das globale Anpassungsziel der Klimapolitik braucht ein ambitioniertes thematisches Wasserziel. Und Deutschland als Vorreiter, mitverantwortlich für die Schaffung der Menschenrechte auf Wasser- und Sanitärversorgung, sollte sich auf der UN-Ebene für einen bindenden zwischenstaatlichen Prozess einsetzen. Der fehlt nämlich aktuell. Fassen wir also ganz kurz die Chancen und Herausforderungen zusammen. Zum ersten Mal wurde im letzten Koalitionsvertrag zu Recht der Ausbau von Wash im Koalitionsvertrag verankert. Ein Riesenschritt. Zweitens. Deutschland verfügt über einen sehr starken Wassersektor mit einer robusten Wasserwirtschaft und einer sehr erfahrenen Zivilgesellschaft. Das sollte man nutzen. Drittens, auf UN-Ebene hat das Thema Wasser gerade sehr viel Rückenwind. Im letzten Jahr fand die erste, man muss es sich ausmalen, in 46 Jahren die erste UN-Wasserkonferenz statt. Und in zwei Jahren findet die nächste statt. Gleichzeitig wurde auf der COP27, und das kann man auch kaum glauben, Wasser erstmalig in einer Abschlusserklärung erwähnt und auf der COP28 erstmal ein Rahmenwerk für das globale Anpassungsziel, ein spezifisches Ziel für Wasser- und Sanitärversorgung festgelegt. Das heißt, jetzt, genau jetzt ist der Zeitpunkt, um auf globaler Ebene politische Initiativen zu ergreifen, insbesondere vor dem Hintergrund knapper Ressourcen. Und wir sehen dennoch Herausforderungen. Wir erkennen leider keinen Ausbau von WASH zurzeit, wie er im Koalitionsvertrag steht. Ganz im Gegenteil, eher Anzeichen, die wir kritisch betrachten. Als Vorreiter im Bereich der Menschenrechte auf Wasser- und Sanitärversorgung und zweitgrößter bilateraler Geber im Wassersektor nutzt die Bundesregierung ihr politisches Gewicht unserer Meinung nach im Sektor nicht ausreichend. Und wir wünschen uns eine klare Orientierung an den Menschenrechten mit einer Berücksichtigung des ländlichen Raums. Wir plädieren dringend dafür, egal ob in der humanitären Hilfe oder in der Entwicklungszusammenarbeit, keine Kürzungen vorzunehmen für diesen Bereich, weil die eingesetzten Mittel haben einen enormen Hebel und die Kürzungen entziehen mit jedem Euro den betroffenen Menschen buchstäblich ein Lebensmittel und ein Fundament für die Entwicklung. Und ich freue mich sehr auf Ihre Fragen.
Ein herzliches Dankeschön Ihnen beiden. Beide Vorträge, glaube ich, waren sehr eindringlich und haben den Bogen sehr weit gespannt. Aber das ist bei dem Thema und bei der Bedeutung auch nicht sonderlich erstaunlich. Ich schaue mal in die Runde. Ich habe jetzt gesehen Herrn Dr. Steffinger, Herrn Al-Halak, Frau Kersten, Frau Menge und Herrn Glaser. Wir machen es in der Reihenfolge. Und meine Bitte wäre, dass Sie zunächst auch, wenn das geht, sagen, an wen Ihre Frage gerichtet ist. Herr Dr. Steffinger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihren Vortrag. Ich möchte die erste Runde, ich denke, dass je nachdem vielleicht zwei Runden, weiß ich nicht, Herr Vorsitzender, stattfinden, aber an Herrn Panzerbieter Fragen richten. Und zwar, Sie hatten jetzt auch in Ihrem Vortrag und auch auf der Folie eben erwähnt, dass im Koalitionsvertrag der Ausbau von WASH festgehalten wurde. Und bei den Herausforderungen haben Sie geschrieben, dass kein Ausbau von WASH erkennbar ist. Könnten Sie das vielleicht noch mal darlegen, um was es hier, also wo Sie sich eine größere Unterstützung der Bundesregierung gewünscht hätten? Und da möchte ich auch gleich eine zweite Frage mit anschließen. Insbesondere Außen- und Entwicklungspolitik sind ja mit der Wahlperiode sehr stark unter diesem Label feministische Außen- und Entwicklungspolitik gestartet. Und insbesondere Frauen, gerade auch in Entwicklungsländern, ich glaube, Sie hatten es kurz auf einer Folie auch angeschnitten, sind ja auch in besonderer Weise auch nochmal von oder brauchen in besonderer Weise auch nochmal hygienische Voraussetzungen, alleine durch Periode etc. Alleine auch das Thema Toiletten und Zugang hier zu Sanitäreinrichtungen. Also spiegelt sich denn die viel gepriesene feministische Außen- und Entwicklungspolitik hier im konkreten Handeln wieder oder würden Sie sagen, das ist eher nicht der Fall?
Direkte Antwort am besten, bitte.
So, ja, danke vielmals für die Frage. Ich würde erst mal so die großen, also die erste Frage war ja den Ausbau der EZ. Ich würde da einfach mal nur so den Rahmen geben. Also der Anteil von Wasser- und Sanitärversorgung in den ODA-Ausgaben machte in 2015 ungefähr 5,2% aus. Und in 2021 waren es noch 3,1%. Das heißt, wir sehen so einen kontinuierlichen Trend eigentlich, den wir auch erwartet hätten, dass der zumindest gestoppt wird. Viel wird ja auf die Corona-Pandemie geschoben. Die Corona-Pandemie ist aber eigentlich ja ein positiver Impuls für die Bedeutung von Prävention und Hygiene, also genau von diesem Thema. In der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, da ist es so, dass ein Ziel definiert ist, ganz konkret 10 Millionen Menschen pro Jahr zu erreichen mit Wasser- und Sanitärversorgung. Und das wurde in 2019 dann nochmal präzisiert, 6 für Wasser und 4 für Sanitärversorgung. Und das Problem hier aus unserer Sicht ist, dass dieses Ziel genauso definiert besteht seit 2012. Es wurde in jedem der Jahre eigentlich übererfüllt. Also man könnte sagen, ein total unambitioniertes Ziel. Und in den letzten Jahren sieht man aber auch hier, die Statistik sinkt. Und die Zahlen werden nur erreicht, weil im Bereich Wasser erreicht man ein paar Leute mehr. Sanitärversorgung, gerade für Frauen sehr wichtig, ist eigentlich in den letzten Jahren im Sinken. Was würden wir uns wünschen, hatten Sie gefragt. Also gerade in Zeiten von knappen Ressourcen wäre Deutschlands politische Rolle für uns total wichtig, wie gesagt, in diesen globalen Prozessen. Wir merken, dass Nachbarländer, andere Länder, die weniger Mittel in dem Bereich zur Verfügung haben, eigentlich mehr Einfluss global haben, eine größere Rolle spielen, wie die Niederlande zum Beispiel bei der letzten globalen Wasserkonferenz. Da könnte Deutschland auch eine stärkere Vorreiterrolle einnehmen. Ganz konkret, kleinteiliger sehen wir, dass bestimmte Sektorvorhaben gerade Tendenz um die halbe Hälfte irgendwie gekürzt werden. Thema für Frauen sehr wichtig, Sanitärversorgung, vielleicht da nur ergänzt. Mädchen brechen oft die Schule ab. Wenn man mit $1-2 pro Tag lebt und keine Periodenartikel hat, die Schule aber keine Sanitärversorgung und privaten Räume, um sich zu waschen, dann bedeutet, eine Schultoilette ist gleichzusetzen mit Gleichstellung der Geschlechter, Bildungschancen für Mädchen. Und das Globalvorhaben Sanitation for Millions wird zum Beispiel im nächsten Jahr auslaufen. Das BMZ fokussiert sich auch immer stärker auf den städtischen Kontext. Viele Marginalisierte und Unterversorgte leben im ländlichen Raum. Und die Initiativen, die das BMZ tatsächlich jetzt gerade vorantreibt, also das, was gerade neu ist, ist ein Globalvorhaben für grenzenüberschreitende Wasserressourcenmanagement, ein Urban Water Catalyst Fund. Aber wie gesagt, das sind aus unserer Sicht Sachen. Der Urban Water Catalyst Fund setzt zum Beispiel darauf, unter anderem werden mit Mitteln Betreiber stärker gemacht. Und damit sich das rechnet, ist man dabei eher bei Einkommensstärkeren als bei den Ärmsten der Armen. Ich hoffe, das hat eine Menge abgedeckt von dem, was Sie gefragt haben. Meine Zeit ist um.
Ja, danke schön, Herr Dr. Steffinger. Soll ich Sie noch mal auf die Redeliste unten draufnehmen? Okay.
Danke schön.
Dann Herr Al-Halak.
Erstmal vielen Dank für den tollen Input. Ich glaube, dass Sie beide heute praxisbezogene Lösungsansätze gezeigt haben und wie wichtig natürlich die Ressource Wasser auch für mich persönlich ist, weiß, glaube ich, jeder hier im Raum. Ich würde also kurz vielleicht auch, ich bin ja Abwassermeister vom Beruf, deswegen würde ich auch die Frage dann tatsächlich ein bisschen detaillierter machen. Und meine erste Frage geht erstmal an Herrn Simon. Gibt es, Herr Simon, nach wie vor große Hemmnisse bei der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, große Mengen an mikrobiellen angereichten Kühlwässern direkt in die Vorfluter einzuleiten? Und wie positionieren sich hierzu die wasserbehördlichen Länder? Ich kenne das ja von der Praxis auch noch, halt, wie schwierig das ist auch noch. Und eine weitere Frage noch vielleicht, sind wir mit der aktuellen Regelung rund um Industrieabwässer auf dem richtigen Weg? Und worauf sollte mehr der Fokus in Zukunft gelegt werden?
Trotzdem nacheinander.
Okay, dann versuche ich das mal zu beantworten. Also schlussendlich ist es so, dass das aktuelle Zustand so ist, dass wir mit den Mikroorganismen, kommen immer wieder die Rückfragen von den Behörden, sind die sicher? Wir setzen ja jetzt, das Wort Bakterien hat immer einen Negativ-Touch. Aber über 90% der Bakterien in der Flora sind gutartig. Nur kleiner 10 sind diese Pathogenen, die man nicht haben will. Das sind Coli, das sind Legionellen, Pseudomonaden und so weiter. So, warum setzen wir nicht die guten ein? Und behandeln damit das Wasser. Das ist das eine Part, aber die Gefahr der Behörden ist da, was passiert denn mit den Bakterien? Sind die wirklich sicher? Ja, die sind getestet, sie sind EFSA zugelassen, Biosafety Level 1, also das Niedrigste, was man kriegen kann für lebende Kulturen und so weiter. Und der nächste Part ist das Wasser, was rausgeht, was Sie gefragt hatten im Punkt der Abwasser. Es ist, die kommen aus der Natur und sie werden der Natur nur wieder zugeführt. Sie sind auch in den Systemen schon drin, nur nicht in ausreichender Menge, weil die Population dann nicht ausreicht. Sie kommen nicht an die Markt. Der Stärkste gewinnt. Das ist einfach so, auch bei den Bakterien. Und schlussendlich sind sie in so geringer Anzahl schon drin, aber sie kommen dann nicht an die Macht und die anderen, die Legionellen, verbreiten sich halt massiver, populieren mehr und somit gewinnen die das. Und schlussendlich habe ich das Gefahrenpotenzial, dass es oben rauskommt. Der nächste Punkt ist, ja, Länder unterschiedlich. Wir haben in Düsseldorf im Ministerium dort gesprochen. Die waren total happy. Die wollen das jetzt sozusagen auch schon, weil jemand dort im VDI-Ausschuss drin sitzt, mit implementieren, dass das Stand der Technik wird, damit es aufgenommen wird, als weitere Lösung für offene Kühlsysteme in der Industrie, diese so zu behandeln. Das war der Punkt, der nächste Punkt, den ich, glaube ich, damit abdecken konnte. Aber es ist auch so, dass das Land Sachsen-Anhalt jetzt Vorreiter ist im Punkt dessen, dass wir das Wasser wiederverwenden können. Das ist bis jetzt das einzige Land, das eine Genehmigung erteilt hat, das Lau dort und gesagt hat, ja, ihr braucht nicht mehr in Kanal ableiten, sondern ihr könnt es direkt nicht nur in Vorfluter geben, in einen Fluss, sondern ihr dürft es direkt auf eurem Grundstück sogar versprühen und schlussendlich dem Grundwasser wieder zur Verfügung stellen. Das soweit hoffe ich.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ja.
Mikro. Und, Mikro bitte. Mikro.
Jeder hört mich eigentlich, ne? Aber live nicht. Nee. Aber wie sehen denn Ihre praktischen Erfahrungen in der industriellen Anwendung bisher genau aus? Und welche sind Ihre erfolgreichsten Best-Practice-Beispiele vielleicht noch dazu?
Ja, versuche ich kurz zu erklären. Also wir sind in Chemiepark, ich darf ja Namen, Städte sagen. In Ludwigshafen ist ein großer ansässig, in Leuna ist ein großer ansässig. Und die sind mittlerweile mit einem System jeweils von uns schon ausgestattet und funktionieren. Und auch dort fängt man mit einem Pilottest an einem System, überzeugt der Betreiber und die sind jetzt überzeugt und es breitet sich jetzt immer mehr aus, dass wir dort immer mehr Systeme dann auch in Zukunft bekommen können. Bis hin zu einem großen Automobilhersteller in Stuttgart.
Oh. Ja, ja, klar. Ich nehme dich auf. Dann haben wir Frau Dr. Kersten und danach Frau Menge.
Ja, danke für Ihre Vorträge. Ich würde mich auch an Herrn Simon wenden, weil ich es auch noch nicht so richtig verstanden habe. Also im Prinzip Mikroorganismen, die sind nicht in irgendeiner Art und Weise zulassungspflichtig, wenn man die dann ins... Und mit den Bioziden, ich meine, üblicherweise macht man ja in sein Abwasser keine Biozide rein. Die sind ja drin, die kommen ja von dem, was an Abwasser kommt. Das ist ja, wenn ich mir die Reinigungsstufen anschaue, ist es ja kein Biozidzusatz als solcher. Deshalb war die Irritation bei mir. Das ist ja auch die Abwasserbehandlung, diese 3 Stufen, 4 Stufen, wie auch immer. Das verstehe ich nicht ganz. Dann würde ich gerne wissen, wo das in Sachsen-Anhalt ist. Und was wollte ich noch wissen? Ach so, und warum machen wir nicht mit Elektrolyse oder auch UV den gleichen Effekt?
Okay, also ich versuche das mal zu erklären. Das Wasser wird entnommen aus einem Fluss, aus einem Brunnen, wo auch immer die Wasserquelle ist. Jetzt fahre ich das in ein offenes Kühlsystem. Das ist offen. Das heißt, da kommen auch, werden Schmutz eingetragen, Pollen, alles Mögliche. Und das fördert die Population. In dem Sinne, weil ich dann die Temperatur des Wassers auch noch anhebe, über 20 auf 30 Grad. Und somit wachsen die Bakterien halt da wie Bolle, sage ich mal so. So, und schlussendlich auch die Legionellen. Und die darf ich nicht mehr haben. Oder die sind ein Gefahrenpotenzial, weil die schleudere ich oben als Aerosole raus. Und somit ist der Betreiber verpflichtet, hygienegerecht das zu betreiben nach der 42. BIMSCH. Und diese Bakterienfracht im System zu minimieren. So, jetzt setzt man natürlich wirtschaftlich immer nur so viel ein, wie man muss, aber schlussendlich bleiben Biozide und deren Inhaltsstoffe im Wasser. Und irgendwann konzentriert sich dieses Wasser, weil das Rheinswasser verdunstet, immer weiter auf und ich muss es absalzen, also der Kläranlage zuführen. Und der Kläranlage ist es schädlich, weil Überschüsse vom Biozid reingehen. Und dann habe ich in der Biostufe, mache ich eigentlich meine Biologie, die ich in der Biostufe brauche, schädige ich damit. Und muss sie dann schlussendlich hinten wieder rausholen. Also ein weiterer Punkt ist, wir haben auch ein Biopolymerprodukt damit drin, um Phosphate zu reduzieren. Wir können 80% der Phosphatfrachten reduzieren, die gar nicht erst vorne eingetragen werden und schlussendlich hinten wieder mühevoll in der vierten Klärstufe wieder rausgeholt werden müssen. Also auch das ist ein Punkt, weil wir eine Komplettlösung machen. Bis hin dazu, dass wir ein ordentliches Online-Monitoring dazu bauen, um das Ganze sauber abdecken zu können. Zum nächsten Punkt, Sachsen-Anhalt, kann ich Ihnen sagen, das ist die Firma Euroglas in Magdeburg. Da gibt es zwei Standorte, die von uns betrieben werden.
Es wäre Zeit für eine Nachfrage.
Ja, im Prinzip, Sie haben jetzt von Kühlwasser immer geredet. Dann, ja, also es hat nichts mit dem eigentlichen Wasser, was wir so im Haushalt als Abwasser und überklären. Dann bin ich ganz beruhigt, dann ist alles schön, dürfen Sie das gerne machen. Wir haben ja mit Intel eine Herausforderung mit der Wasser zur Verfügung stellen. Und dann ist die Idee, dass so eine Vorreinigung zu machen, sehr also gut. Danke.
Die Industrie ist das Durstigste, was wir in Deutschland haben.
Und dann vielleicht noch die juristische Änderung, was müsste man machen, um diesen Reuse eigentlich zu ermöglichen? Das ist ja auch noch nicht alles ganz sauber.
Ja, also schlussendlich gibt es immer Bedenken momentan von den Behörden, die halt sagen, ist das denn auch safe und fangen wir uns nicht ein anderes Problem ein? Und schlussendlich wäre es ein Support, sage ich mal, auch von hier, von dieser Seite her sehr, sehr gut, einfach neue innovative Sachen auch mal anzuschieben. Es gibt, ich sag mal, so wie der Trinkwasserverordnung, die ist, ich sag mal, urmelalt, aber das lässt überhaupt sowas gar nicht zu, solche innovativen Geschichten. Ne? Da kommen Sie gar nicht ran. Weil wenn wir damit anfangen würden, würde sie ja sagen sofort, jede Behörde, nee, das geht nicht.
Wir schauen uns das morgen an. Dankeschön. Dann hat jetzt das Wort Frau Menge und anschließend Herr Glaser.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die beiden Vorträge. Ich habe eine Frage auch an Sie, Herr Simon. Wir haben gerade in den Hafengebieten zunehmend bei den Genehmigungsverfahren das Problem oder auch nicht das Problem, dass das Wasser der Grund ist, weshalb keine Baugenehmigung mehr erteilt werden kann. Jetzt gibt es in Niedersachsen einen Hafen in Brake. Da hat der Wasserversorger entschieden, wir machen das Angebot, weil die Kommune die Baugenehmigung erteilt hat und der Wasserverband musste dann leider sagen, ja, ihr könnt hier gerne bauen, aber ihr kriegt kein Wasser. Den Vorschlag zu unterbreiten, Brauchwasser zu nutzen. Wäre Ihre Methode geeignet, wenn wir das als einen Weg zum ressourcenschonenden Umgang mit Wasser gehen, wäre das ein Weg, dass Sie auch Brauchwasser entsprechend aufbereiten? Also ich gehe jetzt mal einfach an das Beispiel. Die benutzen jetzt dieses Brauchwasser und geben es ab, wahrscheinlich ans Klärwerk, höchstwahrscheinlich ans Klärwerk. Und wäre es mit Ihren Mikroorganismen grundsätzlich möglich, dass Sie dieses Brauchwasser bzw. das verwendete Wasser, es ist ein Industriebetrieb, so aufbereiten könnten, dass man das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Grünanlagen versprüht, sodass es dann dem normalen Kreislauf wieder zugeführt wird?
Ja, direkte Antwort.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, grundsätzlich ist es machbar. Man muss sich natürlich konkret angucken. Wir haben natürlich noch nicht alle Wege und Optionen wirklich erschöpft. Wir sind seit 3 Jahren jetzt am Start, von der Idee bis zur Umsetzung. Und die Großindustrie hat schon, ich sage mal, großes Interesse. Aber grundsätzlich ist das, was Sie da jetzt gerade vorgetragen haben, eine machbare Geschichte. Wenn da ein Industrieunternehmen sitzt und die haben Abwässer, die belastet sind oder beziehungsweise so dann nicht mehr belastet werden, dann können Sie die auf die Grünfläche versprühen und schlussendlich dem Grundwasser wieder zur Verfügung stellen. Das ist machbar, ja.
Weitere Rückfragen?
Ja, Sie sind noch nicht so weit, dass Sie Klärwerke reinigen können, weil Sie die ganzen Rückstände wahrscheinlich nicht wegkriegen.
Darf ich gerade noch ausführen? Wir sind dabei, in Kläranlagen Tests durchzuführen. Heißt, wir können den Abbau in der Biostufe verbessern. Wir können Klärschlamm bis zu 40% reduzieren. Also das, was als Schlamm überbleibt, von der Menge her, der geht jetzt in die Verbrennung, in den größten Teilen, von dem Volumen her um 40% reduzieren. Das geht bis dahin, dass wir in einer Industrie jetzt Schwermetalle versuchen zu knacken. Also deswegen ist es noch nicht so ganz spruchreif, aber wir sind dran. Auch dieses Feld wird in Zukunft irgendwann von uns bedient werden. Ja.
Eine weitere Nachfrage?
An Herrn Panzerbieter, ja. Herr Panzerbieter, Sie haben gesagt, dass wir bei den Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit viel zu wenig tun, um gerade das Thema Wasser zu thematisieren. Jetzt habe ich ein bisschen anderen Eindruck gehabt, auch durch Reisen, aber auch durch eigene Arbeit in einem afrikanischen Land. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist ein Riesenproblem. Aber mich würde jetzt interessieren, was sind denn die konkreten, Sie haben einige aufgelistet, also die Hygiene und die sanitären Anlagen vor allen Dingen. Aber was müsste Ihrer Meinung nach in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit viel stärker betont werden, um nachhaltige Ziele dort umzusetzen, was den Wasser, das saubere, die Nutzungsmöglichkeit sauberen Trinkwassers betrifft?
Ja, direkte Antwort.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Deutschland tut ja auch eine Menge. Ich hatte ja vorhin gesagt, einer der größten Geber in dem Bereich. Ich glaube, das, was wir uns sehr stark wünschen würden als Zivilgesellschaft, ist einmal diese Fokussierung auf die tatsächlich Unterversorgten, weil die großen Mittel, die in den Bereich fließen, sind an vielen Stellen eine Aufbesserung von bestehenden Versorgersystemen, wo man Leute von einem relativ guten Niveau auf ein besseres hebt. Also statt ein paar Mal, paar Stunden pro Nacht abgeschaltetes Wasser zu haben, hat man es durchgängig. Und wir würden gerne mehr Engagement wirklich menschenrechtsbasiert an die Stelle fließen sehen, wo Leute Erstanschlüsse bekommen. Das ist das eine. Und was braucht es? Unserer Meinung nach mehr noch eine Arbeit im Sinne des systemischen Ansatzes. Also, dass tatsächlich Verhaltensänderung greift, Systeme vor Ort so eingebaut, installiert, eingeführt und die Bevölkerung diese dann langfristig wartet und nutzt, sind Sachen, da ist zumindest für die Gebiete, wo wir sind, die gängige Förderpolitik von Projektitis, man hat so kurze Projekte, die aneinandergereiht sind, einfach sehr, sehr schwierig. Also da eine Flexibilität quasi der Arbeit tatsächlich zu haben, wäre hilfreich.
Dankeschön. Nun hat das Wort Herr Glaser und anschließend Herr Dr. Steffinger.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. In der Tat ist das also ein gigantisches Thema. Da geht einem wahnsinnig viel durch den Kopf, wenn man das jetzt so hört. Ich habe so als Hintergrund kommunale Geschäfte als Bürgermeister, wo man das alles macht, wo man es schöpft, wo man es verteilt, wo man anschließend das Thema Kläranlage und dazwischen drin große Kanäle und Regenrücklauf und Überlaufbecken und all sowas. So, von der Welt kommen wir und dann kommen wir von der Welt, wir waschen uns zu Hause die Hände. So, und jetzt versuche ich mal von diesem praktischen Hintergrund, den viele von uns haben, mehr oder weniger nah, auf ihre Welt überzugehen. Und da würde ich zunächst mal Herrn Simon fragen wollen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass also diese in der Industrie verbrauchten Wässer, verbraucht mal in Anführungszeichen, weil es geht ja nichts verloren, es kommt ja alles wieder irgendwo an, dass das mengenmäßig sehr, sehr viel ist im Verhältnis zu dem, wo wir zunächst mal denken, unsere häusliche Situation mit Wohnen und Pipapo. Meine Frage an Sie lautet deshalb, ein bisschen anknüpfend, wir setzen dem von vornherein schon Chlor zu, auch dem, was wir zu Hause verteilen, weil wir dort sozusagen den Angriff auf irgendwelche Biostrukturen machen. Frage, könnte man das irgendwie mit Ihren Systemen beherrschen? Denn von dort geht das ja los und geht dann bis zu Großklärwerken, die wir dann für 5, 6, 7 Gemeinden, Städte machen, weil wir diese Makrostruktur brauchen, um dann die Klärstufen und die ganze Technik und tralala. Und damit haben wir natürlich diese Kanalsysteme. Ich bringe das ein bisschen, vielleicht können Sie diese Frage beantworten, ob man sich vorstellen kann, dass das ginge mit Ihrer biologischen Methode statt der chemischen. Denn sonst habe ich ja die Kontamination, so, und dann habe ich anschließend das Problem, wie kriege ich die raus? Und an Sie, Herr Panzerbieter, Entschuldigung, es klingt so ein bisschen nach Waffenindustrie, wenn ich das so sagen darf. Ist aber nicht boshaft gemeint, Sie verstehen.
Meine Vorfahren am Ritterrüstung.
Haben so viel Humor, dass Sie das ertragen und auch nicht falsch verstehen. Also meine Frage an Sie ist jetzt, und Sie sagen jetzt, nein, wir müssen diese ganzen Makrostrukturen, die müssen wir zerschlagen, wir müssen das eigentlich alles irgendwie dezentralisieren. So stelle ich mir vor, sage, boah, da können wir die großen Klärwerke, die wir extra gebaut haben, um zusammenzuführen von großen Flächen, die Wässer, das können wir alles ersetzen. Und das ersetzen wir, indem wir im Vorgarten da irgendwas machen. Also Sie wissen, wo ich hin will. Wenn Sie dazu etwas sagen können, weil da brechen bei mir jetzt im Moment Welten zusammen. Aber ich versuche schlicht und einfach von dieser Alltagserfahrung zu Ihrem, was Sie heute vorgetragen haben, einen Link. Sonst glaube ich, also ich verstehe es ja nicht, aber ich glaube viele andere auch nicht. Herzlichen Dank.
Jetzt haben wir pro Antwort eine Minute. Herr Simon legt vor.
Ja, gerne. Gerne. Also vielen Dank für Ihre Frage. Generell ist das machbar, weil was mache ich mit den Chlor- und Bioziden? Ich mache nur eine Behandlung in der fließenden Welle, also eine Symptombehandlung. Wir mit den Mikroorganismen gehen auf die organischen Ablagerungen in den Rohren und bringen die in Ablösung und besiedeln die Oberfläche. Und somit bleiben die sauber vor Pathogenen, die wir nicht haben wollen. Und somit, wenn das Wasser von sich aus sauber ist und die Rohrwandungen dann sauber sind, dann haben wir nämlich eine Heilung des Systems gemacht und nicht eine Symptombehandlung, weil ich ein paar Bakterien drin habe, die ich nicht haben möchte, haue ich Tonnen von Chlor da rein oder andere Biozide, um das Ganze symptomatisch einfach nur abzuklingen, also zu reduzieren. Wir fahren homöopathische Mengen Bakterien da rein, um eine Heilung herbeizuführen, nämlich die Wandung der Rohrleitung, die Sie vorhin angesprochen hatten, einfach sauber zu halten. Wenn die besiedelt sind mit den Oberflächen, dann bleiben die sauber. Man muss immer nur homöopathisch wieder welche mit reinführen, damit die an der Dominanz bleiben. Dann wäre das rein theoretisch machbar. Ja, und dann kann ich auf Biozid verzichten.
Okay, jetzt Herr Panzerbieter zur der zweiten Frage.
Ja, danke für die Frage und ich hoffe, ich kann da ein bisschen Klarheit bieten. Das System, was wir hier heute haben, wenn wir es neu erfinden würden, würden wir wahrscheinlich nicht so machen. Wir würden nicht Wasser aufbereiten und Trinkwasser aus dem Harz nach Bremen befördern, dass jemand sein Klo spült und die Exkremente wegspült. Wir haben, genau, oder in Heilbronn, als ich lebte, kriegte ich es aus dem Bodensee. So, deswegen meinte ich bloß, so eine Systeme sind nicht unbedingt jetzt das Vorbild für eine Region, wo Wasser fehlt und Leute noch gar keinen Anschluss haben. Hier liegen Milliardeninvestitionen in der Straße. Ich sage nicht, das soll man morgen ändern. Aber wenn ich jetzt neu eine Gemeinde versorge, dann macht es Sinn, entweder kleinere Systeme zu wählen. Die meisten Menschen auf der Welt sind es gewohnt, wasserlose Systeme zu nutzen. Also auch Latrinensysteme sind nicht schlecht, wenn sie richtig entworfen sind. Die Entsorgung ist wichtig. Und da geht es einfach, es heißt jetzt nicht, jeder macht in seinem Garten sein eigenes, sondern es bedeutet an der Stelle einfach, dass viele unversorgte Menschen, die bislang noch keine Versorgung hatten, andere Ansätze auch nutzen können und es nicht jetzt unsere Blaupause der großen Klärwerke ist, die jetzt in jedes Armviertel getragen werden müssen, was nicht heißt, dass man Leute dort, wenn sowas daneben ist, nicht anschließen kann. Ja, also.
Ja, vielen Dank. Das hat, glaube ich, schon einiges an Klarheit gebracht. Herr Dr. Steffinger und danach Herr Al-Halak.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Simon, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, vielleicht können Sie mir da noch mal weiterhelfen. Sind zum Teil die rechtlichen Voraussetzungen schwierig, um Ihr System wirklich zu implementieren? Können Sie vielleicht da noch mal ganz kurz skizzieren, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen die Implementierung hier behindern, beziehungsweise wo Sie politische Handlungsfelder sehen? Denn wenn Sie sagen, dass Ihr System 47% Kosteneinsparung nach sich bringt, und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben Sie noch nicht so viele, ich glaube 8 oder vielleicht täusche ich mir jetzt auch, Projekte, wo Sie da unterwegs sind, dann müsste Ihnen ja eigentlich die Industrie die Türen einlaufen. Also jeder Betriebswirt bei einer Kosteneinsparung von 47% kriegt nasse Augen und sagt, das möchte ich auch haben. Also von daher hier die konkrete Frage nach den rechtlichen Voraussetzungen, die dem Ganzen noch im Wege stehen. Zweite Frage. kann Ihr System auch insgesamt das Thema Wasserverschmutzung, Wasserwiederaufbereitung mit vorantreiben? Und damit meine ich jetzt nicht nur industrielle Abwässer. Also ganz konkret wäre das auch ein Thema für die Stadtwerke, für kommunale Wasserversorger, hier entsprechend praktisch, dass wir eben diese typischen Kläranlagen vielleicht gar nicht mehr so in der althergebrachten Form brauchen. Also brauchen wir die künftig noch mit Ihrem System? Und noch eine weitere Frage, weil ja doch immer wieder in verschiedenen Wohneinheiten oder insgesamt beim Thema Wasserversorgung das Thema Legionellen auch eine große Rolle spielt, insbesondere Warmwasser ist ja auch immer so ein Thema, das man immer wieder vielleicht auch als Mieterin, als Mieter ein Schreiben hier bekommt. Könnte Ihr System eingefügt in einen Versorgungskreislauf, auch in einem Wohngebäude beispielsweise das Thema Legionellen auch in den Griff bekommen? Und was wären hier die rechtlichen Voraussetzungen, damit das möglich ist?
Ja, direkte Antwort.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Zum ersten Punkt. Also die Industrie rennt uns schon ein Stückchen weit die Tür ein. Aber die Behörden, die regionalen Bezirksregierungen, sonstiges, die müssen alle abgeholt werden. Die müssen es genehmigen. Sie müssen es anmelden, dass dieses System umgestellt wird. Also nach der BIMSCH bin ich verhaftet in gut Deutsch. Ich muss es anmelden, wenn ich an meinem System was ändere. Ist ja auch richtig so. Finde ich auch gut so. Aber da fehlen natürlich die fachlichen Kompetenzen. Und es gibt immer eine Abwehrhaltung im Punkto, ich höre das Wort Bakterien. Und dann ist schon der Negativ-Touch drauf, wie, das soll ich jetzt genehmigen? Gibt es denn da zuverlässige Referenzen? Ja, nee, wir fangen ja gerade erst an. Also von daher ist das schwierig. Ne? Mittlerweile haben wir Referenzen, aber dass einfach da noch mehr Präsenz reinkommt, dass es auch ja, nachhaltige Lösungen gibt auf mikrobieller Basis. Ne? Das ist eigentlich die Hürde, die Industrie hat. Mit uns sind sie relativ schnell dann im Klaren, wir vereinbaren, wir machen ein Konzept und machen dann einen Vorschlag und die sagen, oh, da spare ich ja sogar noch 20% meines jetzigen Betrags vielleicht ein, dann müssen wir das mal bei der Behörde anmelden. Und dann kommt es oft in Stocken, weil diese Genehmigungsprozesse wirklich haarig sind.
Also ist es keine rechtliche Hürde, sondern eine Wissenslücke in den Behörden?
Ja, würde okay. Ich so titulieren. Das Zweite, was Sie gefragt hatten, war, ob das umsetzbar ist, oder beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, das Zweite oder das Dritte, in den Kläranlagen. In den Kläranlagen, ja, wir können das supporten und unterstützen, dass die Klärung einfacher und schneller geht. Bis hin dazu, dass man sagt, im Trinkwasser könnte man das auch einsetzen. Das würde aber die Trinkwasserverordnung definitiv nach aktuellem Stand gar nicht hergeben. Haben Sie keine Chance. Weil Sie müssen einen gewissen bakteriellen Stand, wir fahren ja Bakterien rein. Sie haben aber in der Vorschrift drinstehen, Sie dürfen nur null drin haben. Jetzt fahre ich aber nur gutartige rein. Trotzdem sind welche drin. Also bin ich komme nicht raus aus der Nummer. Ich komme nicht rein. Also andersrum, ich komme mit der Verfahren nicht rein. Ne? Also ich darf keine drin haben, ich darf nur null drin haben, aber wenn ich gutartige reinfahre, darf ich die auch nicht drin haben. Die würden mir aber das System eigentlich helfen. Ne? Das ist eigentlich der Knackpunkt. Diese Null können wir nicht garantieren, weil wir fahren ja welche mit rein. Und das ist halt von der Trinkwasserverordnung her No-Go, komme ich nicht ran.
Dann war noch das Stichwort Wohngebiete und Legionellenrisiko gefragt.
Genau, das in Wohngebieten und ist dasselbe im Endeffekt. Sie könnten das hinbekommen, aber die Gesetzgebung gibt es momentan nicht her.
Okay, vielen Dank. Dann Herr Al-Halak und dann Frau Hagel-Kehl.
Wenn ich vielleicht noch eins ergänzen kann. Ich meine, ich habe das ja auch in der Corona-Pandemie ja gesehen, dass man natürlich hier in Deutschland ein bisschen Angst hat. Erstmal muss man das Ganze testen. Und Sie haben ja das auch angesprochen, Herr Simon, dass Sie das Ganze aktuell testen. Also ich bin gespannt tatsächlich, was da rauskommt. Aber vielleicht auch für die Runde. Ich meine, kurz erklärt, eine Kläranlage wird nach einer bestimmten Ausbaugröße gebaut, also sprich nach einer bestimmten Wassermenge plus Konzentration. Ich habe da meine Fracht und so errechnet sich sozusagen die Baugröße. Wie ist es da? Ich meine, Herr Simon, erfahren Sie da tatsächlich Widerstände, weil man vielleicht als Anlagenbetreiber ja sagt, auf einmal, wir wollen ja nachhaltig sein und werden, dadurch bedeutet, also das bedeutet, die
Abwassermenge, die tatsächlich der Kläranlage zugeführt wird, wird ja dadurch weniger. Und dadurch würde dann auf der Kläranlage ja die Konzentration steigen. Also das bedeutet, die Fracht bleibt gleich, aber die Konzentration ist dann höher sozusagen halt. Erfahren Sie da Widerstände und hat sich das überhaupt, also das Ganze hat sich irgendwie vielleicht thematisiert, auch aktuell mit dem Test, was Sie gerade aktuell laufen haben?
Ja, vielen Dank für die Frage. Kann ich verneinen. Wir haben keine, also von Kläranlagen keinen negativen Rückmeldung bekommen, weil die sind einerseits, die industriellen Kläranlagen sind natürlich froh, umso weniger Schmutzfracht sie bekommen, so weniger Störstoffe sie bekommen, umso weniger haben sie zu tun. Schlussendlich geht es dann auch wieder um den Geldbeutel. Wenn ich weniger reinigen muss, muss ich auch weniger Stoffe einsetzen zur Klärung. Der nächste Punkt ist, die großen Systeme sind eh schon meistens direkt an Vorflutern angesetzt. Die hängen an der Abwasserverordnung. An Anhang 31, die dürfen nicht größer Chlor 05 einleiten und so weiter. Da gibt es also diverse Rahmenparameter bis hin dazu, dass die sogar Sondergenehmigungen kriegen, biozidbelastetes Wasser in Naturschutzgebiete ableiten zu können als Direkteinleiter. Gibt es alles. Also deswegen ist jede Kommune ist wieder anders und jede Bezirksregierung hat da wieder ihre eigenen Regularien. Aber generell ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein großes System, wie wir es in Leuna haben, die fahren 500 Kubikmeter die Stunde Wasser in ihr Kühlsystem, holen das aus der Saale, bereiten das auf. Über eine Osmoseanlage wird die Hälfte des Wassers aufbereitet, weil es sonst zu viele Salzfrachten drin sind. Und das Wasser wird anschließend nach dem Kühlsystem wieder der Saale zugeführt. Vorher mit Überschüssen und Inhaltsstoffen, unerwünschten Inhaltsstoffen. Jetzt fahren wir es mit unserer Mikrobiologie und es funktioniert einmal frei. Ohne irgendwelche Grenzwerte zu reißen, weil das ist das nächste Problem. Die Industrie hat dann irgendwann Probleme, AOX-Werte im Abwasser werden zu hoch, CSB-Werte zu hoch, weil das konzentriere ich ja immer mehr auf. Und gerade auch in Kläranlagen ist es das, wo hohe CSB-Werte und AOX-Werte werden dann oft mit Starkverschmutzerzuschlägen behaftet, weil die Kläranlagen damit kämpfen müssen. Die kriegen das gar nicht weg. Und wenn wir das alles, diese AOX-Werte runterkriegen, weil wir keine halogenen Stoffe mehr eintragen, dann haben die es bedeutend leichter und sie sind eigentlich froh darum, wenn sie es leichter haben.
Also ich hab noch ein bisschen Zeit. Also deswegen
Nachfrage ist möglich.
Genau, danke. Deswegen frage ich ja nach, weil ich da wirklich ein Riesenpotenzial sehe. Das bedeutet, ich spare schon bei die, also ich habe ja meine Überwachungswerte im Vorfluter, also das Abwasser, was ich reinige, was ich einleite, da habe ich meine Überwachungswerte, die ich einhalten muss. Und je weniger ich dann einleite, also an Frachten, an Konzentrationen, desto mehr Geld spart sich die Kläranlage oder auch Kommunen. Und nicht nur da bei der Abgabe, sondern tatsächlich auch energetisch halt, ne? Also ich sehe da ein Riesenpotenzial. Und jetzt meine Frage ganz ehrlich halt. Ich meine, ich weiß das und ich sehe das gerade sehr positiv. Aber die Frage, ich glaube, das habe ich ja auch ein bisschen hier so aufgeschnappt. Was wäre tatsächlich jetzt politisch möglich, um genau das zu unterstützen? Also ja, was erwarten Sie von der Politik?
Ja, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir erhoffen uns eine Unterstützung dessen, dass das Ganze zum einen bekannter wird und dass man diese Ängste, die vor diesen Mikroorganismen herrschen, beiseite legt. Es gibt genug Beispiele, es gibt Joghurt, der probiotisch ist. Ja, es ist im Endeffekt auch, den essen wir sogar. Warum funktioniert es denn nicht im Wasser? Genauso harmlos. Es geht genauso. Also wir brauchen eigentlich den Support von der Politik, das Ganze höher aufzuhängen, also publiker zu machen, damit diese Hemmschuh in den regionalen Stellen weniger wird, damit wir mehr da die Hemmung rauskriegen.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Ich habe jetzt noch Frau Hagel-Kehl auf der Redeliste. Ich schaue mal aber in die Runde. Gibt es noch eine weitere Wortmeldung? Herr Dr. Kraft, gibt es noch weitere? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich da erst mal die Redeliste schließen, denke ich. Und Frau Hagel-Kehl hat das Wort. Ja.
An Herrn Simon die Frage, weil Sie gesagt haben, also Kläranlagen oder kleine Kläranlagen auch. Wir haben ja immer noch Gebiete, wo wir eben sehr viel Streulage haben von Häusern, die immer noch eine Heimkläranlage in Anführungszeichen haben, so eine Drei-Kammer-System wurde damals alles erneuert, also gab es einmal eine Frist. Wäre das auch eine Lösung für solche Anlagen oder ist Ihr System dazu dann zu teuer oder nicht rentabel oder wäre das auch die Lösung, dass man sagen könnte, weil die müssen ja auch, also die unterliegen ja auch strengen Regeln eigentlich vom Wegen, da muss immer Gutachter kommen und wer weiß was alles und gewartet werden. Wäre das auch eine Lösung, weil da ist ja auch wirklich das Problem, das muss dann wieder in die Kläranlagen gebracht werden, was abgepumpt ist, Klärschlamm und so weiter.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, da sind auch schon Versuche. Wir können in diesen Drei-Kammer-Systemen, die man klassisch kennt auf dem Land, zur Vorklärung sozusagen das Schlammvolumen deutlich reduzieren. Und schlussendlich, wenn so ein Haushalt das Schlammvolumen sich um 50% reduziert, dann braucht er den Pumpwagen halt bedeutend weniger. Schlussendlich kommt es aber auch vorgeklärter, also abgebauter, durch die Mikroorganismen schon weiter abgebaut, erst zu den Kläranlagen, weil dieser Klärschlamm geht dann zu den Kläranlagen, wird da nochmal wieder weiter geklärt. Und somit kriege ich da auch eine Reduktion rein. Und von den Mengen her, um Ihnen das nochmal zu ernennen, wenn wir jetzt davon reden, ich bin jetzt gerade in Ludwigshafen, die haben vorher alle zwei Wochen, jede Woche ein IBC, also sprich jede Woche eine Tonne Biozid reingefahren in das System. Wir fahren im Jahr 400 Kilo Bakterien da rein. Nur mal so, als dass man weiß, wie dieses System auseinanderklafft. Daher kommt natürlich auch ein Stückchen weit die Kostenreduktion. Also 52 Tonnen zu 400 Kilogramm. So viel Mikroorganismen brauchen wir. Mehr ist es nicht.
Gibt es eine Nachfrage? Okay, dann vielen Dank. Dann hat zuletzt die Fragerunde Herr Dr. Kraft.
Ja, danke schön. Auch danke für Ihre Vorträge. Herr Simon, ich hätte natürlich eine Frage. Sie arbeiten mit einem lebenden Organismus in Kühlwassersystemen. Also bei welcher Temperaturgrenze ist der Schluss für Ihre Anwendung? Das wäre die eine Frage. Und Herr Panzerbieter, weil Sie vorhin die Wasserknappheit angesprochen haben. Sie haben auch gesagt, dass in Palästina Wasserknappheit herrscht. Und das würde ich natürlich gerne wissen, wo in Palästina oder beziehungsweise welches Palästina Sie da meinen. Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, dann würde ich sagen, Herr Simon beginnt.
Also temperaturtechnisch sind es wie alle Mikroorganismen. Die Population lässt nach, wenn ich sehr kalt werde, also kleiner 10 Grad, dann lässt die Population deutlich nach. Andersrum ist es, ab 50, 55 Grad lässt die Population auch deutlich nach und ab größer 74 Grad sind mehr oder weniger fast alle Mikroorganismen hin. Es gibt ganz kleine, ein paar Spezien, die schaffen auch bis zu 130 Grad. Deswegen hat man so eine Haarmilch erfunden. Die sind dann pasteurisiert oder ultra hoch erhitzt. Da wird die Milch dann zum Beispiel für 2 Sekunden auf 134 Grad erhitzt. Dann kriegt man die auch weg. Aber unsere Bakterien sind schlussendlich die normalen, die bei 74 Grad auch dann irgendwann sozusagen den Löffel abgeben.
Okay, vielen Dank. So, jetzt schaue ich mal zu Herrn Panzerbieter, ob er noch bei der Palästina-Frage ein bisschen Aufklärung machen kann.
Ja, danke für die Frage. Natürlich jetzt sehr, sehr spezifisch. Ich habe aus dem Netzwerk verschiedene Inputs zusammengetragen. Also sowohl im Westjordanland wie in Gaza reguliert wird die Wasserversorgung durch Israel reguliert, die das Wasser vom Jordan auch managen. Und jetzt die spezifische Frage zu, welcher Teil oder wo das dort auftritt, kann ich jetzt nicht beantworten, könnte ich nachreichen. Aber
ja, Herr Dr. Kraft. Das ist die Nachfrage. Israel stellt, glaube ich, 90% seines Frischwassers aus Meerwasserentsalzung her, ist er weltweit führend, versorgt sogar seine Nachbarländer damit, versorgt auch meines Wissens kostenlos den Gazastreifen, bis vor kurzem wahrscheinlich. Ist dann natürlich Gaza gräbt seine Wasserrohre aus, um daraus Raketen zu bauen. Also ist dieser Vorwurf von Ihnen ist da wirklich ein bisschen einseitig. Ja? Ich war da schon in Israel. Israel hat diese Wasserfrage für sich absolut positiv im besten Sinne der Nachhaltigkeit geklärt, dass man das aus Meerwasser machen kann. Sie haben so viel Wasser, dass Sie anfangen wollen, das Rote Meer über den Jordan wieder partiell aufzuführen. Also woher dann Ihre Meinungsbildung in dieser Frage?
Okay, würde ich dann einfach nochmal aufnehmen, nachreichen.
Ja, okay, da kriegen wir was nachgereicht, das ist doch in Ordnung. Damit sind wir am am Ende der Redeliste angelangt. Ich bedanke mich sehr für die anregende Diskussion, bedanke mich bei unseren beiden Sachverständigen für den Input und dass Sie ausführlich und intensiv Rede und Antwort gestanden haben. Ein herzliches Dankeschön. Da wir keinen weiteren Tagesordnungspunkt haben, schließe ich hiermit die Sitzung. Vielen Dank.